SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße herzlich Dr. Christoph Specht. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie haben einen spannenden Beruf. Sie sind Arzt und Medizinkorrespondent. Im Grunde ein Beruf, den Sie hier in Deutschland etabliert haben. Seit 10 Jahren machen Sie das. Sie haben das aus den USA mitgebracht. Wer jetzt von Ihnen noch nichts gehört oder gesehen haben sollte, können Sie mal kurz erklären, was Sie machen?
Ganz kurz gesagt, die medizinischen Hintergründe von aktuellen Nachrichten beleuchten, erklären, hoffentlich so, dass man es auch verstehen kann.
Da haben Sie ein Motto, was wirklich wichtig ist. Seit 1,5 Jahren überlagert jetzt Covid-19 das medizinische Thema. Kommen Sie noch zu anderen Themen?
Gott sei Dank ja. Also es sind nicht, von den Prozentzahlen ist nicht sehr viel. Es sind so vielleicht 10, 15, 20%. Zwischendurch war es mal schon ein bisschen mehr. Jetzt kommt ja langsam der Herbst auf uns zu. Die Zahlen steigen wieder. Also kommt auch Corona wieder mehr.
Sie waren ganz früh fertig mit Ihrem Medizinstudium mit 24 Jahren, haben promoviert in Orthopädie, haben sich dann auf Tropenmedizin spezialisiert. Im Grunde war Ihnen aber immer klar, ja, ich möchte viel mehr in diese Vermittlerrolle. Wo kommt das her?
Das stimmt. Viele glauben ja, ich wäre irgendwann mal frustriert von der Klinik nach Hause gegangen und hätte gesagt, so, das mache ich nicht mehr, die Klinik. Das war eigentlich von Anfang an klar. Ich wollte immer eigentlich Fernsehen machen. Das war schon die Richtung. Ich bin so geprägt aus den 70er Jahren. Heumer von Ditfurt hat mich wahnsinnig interessiert. Die einigen werden das vielleicht noch kennen. Das ist so der Wissenschaftserklärer gewesen im Fernsehen, im ZDF. Aber auch Tierfilme fand ich toll. Daktari habe ich natürlich geguckt, so diese Serien. Und eigentlich wollte ich Tiermedizin studieren, um Tierfilme zu machen. Das war so die Ursprungsidee. Und als ich dann so ein bisschen älter wurde, ging die Richtung aber doch mehr Richtung Medizin. Aber eigentlich immer klar, nicht im weißen Kittel. Meine Eltern waren alle Mediziner, meine Geschwister sind alle Mediziner. Also das kannte ich. Das war nicht so, wie vielleicht für viele andere, verklärt im weißen Kittel. Das muss so toll sein. Ich wusste schon, dass das vielleicht gar nicht so toll ist. Und insofern wollte ich eher Fernsehen machen, diese Vermittlerrolle. Das fand ich gut.
Gab es aber vielleicht die Erwartungshaltung aus der Familie erstmal? Junge, mach auch mal Medizin, da wissen wir, was wir haben.
Also Gott sei Dank waren meine beiden Eltern eigentlich so, dass sie gesagt haben, mein Vater immer, also so habe ich ihn absolut in Erinnerung, macht, was euch Spaß macht. Das hat er immer gesagt, also eigentlich eine tolle Voraussetzung. Er hat schon gemeint, ein anständiges Studium wäre nicht schlecht, aber was du dann machst, ist deine Sache. Und ich musste absolut nicht Medizin studieren, das kann man nicht sagen. Aber ich habe irgendwann mal gesagt, pass auf, ich studiere Medizin, aber nicht, dass ihr glaubt, ich laufe im weißen Kittel durchs Krankenhaus. Ich möchte Fernsehen machen. Dann haben meine Eltern gesagt, das ist in Ordnung, mach das.
Wo Sie jetzt gerade Daktari sagten und Tiermedizin, da kam gleich der Bezug auf zu Südafrika. Denn da sind Sie ganz besonders engagiert, und zwar in der Bekämpfung von HIV und Tuberkulose. Das ist jetzt aktuell natürlich auch durch Covid-19 überlagert. Oder sind Sie da in irgendeiner Form noch engagiert? Was können Sie da tun?
Also hoffentlich sehr bald wieder. Zuletzt war ich jetzt eben Corona geschuldet 2019 aktiv und dort unten. Ich weiß nicht, wann es wieder möglich sein wird. Ich denke, wir werden eher nach Amerika und vielleicht sogar nach Australien reisen können, bevor ich nach Südafrika oder überhaupt den afrikanischen Kontinent kann. Auch jetzt mit neuen Mutationen. Man weiß nicht, was da noch auf uns zukommt, leider. Aber ich würde natürlich gerne wieder hingehen, um das fortzusetzen, was ich angefangen habe.
Von Corona-Varianten ist so häufig die Rede, jetzt gerade wieder von einer neuen, die aus Südafrika aufgetaucht ist. Sie haben enge Verbindungen nach Südafrika und Sie können vielleicht das Ganze mal einordnen. C1.2, ich weiß nicht, wie man es korrekt ausspricht, 1.2, wurde erstmals dort entdeckt und soll mehr Mutationen vom ursprünglichen Virus aufweisen als alle bisherigen. Was können Sie dazu sagen?
Ja, das ist tatsächlich das Besondere an dieser Mutation, an dieser Variante. Sie hat halt viele einzelne Mutationen. Die Variante, das bezeichnen wir sozusagen das ganze Virus oder das Genom des Virus. Und dann gibt es einzelne Mutationen an einzelnen Stellen. Und diese Mutation oder diese Variante zeigt eben sehr an vielen Stellen Mutationen. Das deutet darauf hin, dass diese Variante möglicherweise vom Impfstoff und auch von einer stattgehabten Infektion, von dem Immunsystem, nicht so gut erkannt wird. Aber das wissen wir jetzt noch nicht. Und ganz wichtig, es ist auch noch keine in der Einteilung her besorgniserregende Variante, sondern erst eine, die interessant ist, also of interest, wie es im Englischen heißt. Das heißt, man schaut da genau hin. Und auch noch positiv, sie ist sehr gering verbreitet, aber man muss ein Auge drauf haben.
Diese Einordnung, Grundverordnung, die ist so wichtig, denn vielfach wird, man hört, neue Variante und gleich Panik ausgelöst. Dem stehen Sie gegenüber mit einer Einordnung und erstmal zu sagen, Vorsicht, wir müssen ganz genau drauf gucken. Das macht Sie, glaube ich, auch als Medizinkorrespondent aus.
Das ist zumindest mein Bestreben, genau, denn man muss ja sehen, wir erleben in der Zeit, nicht nur jetzt in der Medizin, aber vor allen Dingen in der Medizin, etwas, was wir vorher so noch nicht hatten. Durch das Internet, durch so viele Medien sind Laien, sprich wir alle, die Bevölkerung, live dabei bei Dingen in der Wissenschaft, die sich ganz frisch gerade entwickeln. Früher war es so, wir hätten davon was mitbekommen, vielleicht in 10 Jahren, irgendwie hinterher, wenn alles erforscht ist. Wissenschaft ist eine sehr spannende Geschichte, aber man braucht ein gewisses Fundament, im Allgemeinen bei der Naturwissenschaft natürlich ein naturwissenschaftliches Fundament. Das haben die meisten so nicht und haben deswegen nicht die Fähigkeit, das auch richtig einschätzen zu können. Wir geraten dann sehr schnell in Panik. Ich vergleiche es immer damit, das ist etwa so, wie wenn wir als Laien in einem Jumbo-Jet sitzen, vorne im Cockpit, mit all den Hebelchen und Schalterchen und Lichtchen und natürlich sofort in Panik geraten, wenn da irgendein Lämpchen angeht. Wenn wir davon Ahnung hätten, wüssten wir, ja, da musst du gar nicht hingucken, ist nicht wichtig, aber dieser Knopf, der ist wichtig.
Da spielen Sie auf was anderes an. Die Panik haben Sie nämlich nicht. Sie sind Pilot und können die Knöpfchen einordnen. 10 von 100.000 Geimpften in Baden-Württemberg infizieren sich aktuell trotz des sogenannten vollen Corona-Impfschutz. Und das hat jetzt das Landesgesundheitsamt hier in Stuttgart ermittelt. Vielleicht können Sie das mal einordnen. Diese sogenannten Impfdurchbrüche kommen da ja zum Tragen.
Klingt böse, so ähnlich wie Impfversager, die gibt es ja auch. Darunter versteht man, dass eine Impfung gar nicht angeht. Nicht nur bei Corona, sondern generell. Das heißt, jemand wird geimpft, aber entwickelt keine Antikörper dagegen. Sowas kommt vor bei anderen Impfungen, bei Corona auch. Impfdurchbrüche in dem Fall ist ein bisschen was anderes. Das kommt bei Corona gar nicht so selten vor. Ich denke, dass wenn der Zukunft noch lernen werden, dass es sogar häufiger ist, als wir momentan denken. Ursprünglich hatten wir ja gehofft, wir haben eine Impfung, und das wäre sensationell gewesen, die so gut wirkt, dass nicht nur Symptome verhindert werden, sondern auch die Infektion an sich, also eine sterile Immunität, wie man das nennt.
Wäre der Idealfall.
Das wäre der Idealfall. Aber ganz ehrlich, man muss auch mal von unten das Glas Wasser anschauen und sagen, super, das ist ja nicht nur halb voll, das ist ja fast schon ganz voll, dass wir überhaupt einen Impfstoff haben. Also sehr schnell war klar in den ersten Studien, der Impfstoff wird nicht in der Lage sein, in jedem Fall auch die Infektion zu verhindern. Aber Symptome oder vor allen Dingen schwere Symptome, auch bei den Varianten. Impfdurchbrüche, das nennt man, oder so sagt man, wenn jemand geimpft ist, voll geimpft ist, aber dann eben trotzdem auch Symptome bekommt. Das wird häufiger vorkommen, weil wir immer mehr Geimpfte haben. Aber das Gute dabei ist, es sind im Allgemeinen leichte Symptome.
Es gibt so viele neue Entwicklungen zum Thema Covid-19. Darüber wollen wir sprechen. Dr. Christoph Specht in SWR1 Leute. Jetzt sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, im Frühjahr 2022 ist Schluss mit Corona. Der Virologe Christian Drosten sagt, mit dieser Impfquote können wir nicht in den Herbst gehen. Klingt doch im Grunde widersprüchlich.
Ja, ich fange mal hinten an, was Herr Drosten gesagt hat. Dummerweise fragt weder ihn noch sonst irgendjemand, ob wir damit hineingehen können. Wir tun es tatsächlich. Und er hat natürlich völlig recht, so hat er es wahrscheinlich auch gemeint, dass es wünschenswert wäre für einen etwas entspannteren Herbst und Winter, wenn wir eine höhere Impfquote hätten. Und zwar bei den Älteren, das ist das Entscheidende. Da sind leider immer noch viel zu viele Nichtgeimpfte, etwa 4 Millionen über 60-Jährige mit einem hohen Risiko für einen schweren Verlauf. Das werden wir sehen in den Intensivstationen. Und ich glaube, wenn man wieder Bilder sieht, wie sich die Intensivstationen füllen, dass dann der ein oder andere sagt, vielleicht doch eine gute Idee, mich impfen zu lassen.
Teilen Sie denn trotzdem die Aussage von Andreas Gassen, der sagt, ja, Frühjahr 2022 ist alles rum?
Ich glaube, medizinisch, ja, so könnte man das sehen. Das hat er wahrscheinlich auch gemeint. Politisch bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob die dann vorhandene Regierung, wenn wir sie dann haben, auch diese Ansicht ist oder ob man diese Maßnahmen dann doch irgendwie aus Angst weiterführen wird. Auch das kann man wieder mit dem medizinischen Bereich sehr gut vergleichen. Eine Pille aufschreiben geht ganz schnell. Das nächste Rezept schreiben geht ganz schnell. Eine Pille wieder wegzunehmen ist ganz, ganz schwierig. Und so ist es auch bei den Maßnahmen.
Ja, das ist die Gefahr eben in der Politik. Und für die Politik hat sich da einiges verändert. Jetzt gab es gerade die Überlegungen, ob der Arbeitgeber generell den Impfstatus abfragen darf. Da gab es gestern Abend dann neue Entscheidungen. Die Regierung hat sich nach Angaben von Jens Spahn wohl darauf verständigt, dass das nur in besonders sensiblen Bereichen wie in der Altenpflege und in der Kinderbetreuung dann Thema sein soll. Das hat ja ganz viel auch mit Rechtsfragen zu tun. Wie schauen Sie als Arzt darauf?
Genau, es ist natürlich eine Rechtsfrage. Ich bin kein Anwalt, weiß das nicht vom Juristischen her, aber ich kann damit gut leben. Ich glaube, das ist ein praktikabler Weg. Es ist sicher ein hohes Gut über die Gesundheit, nur die eigene Person zu informieren, um die es geht. Auf der anderen Seite hat natürlich auch die Allgemeinheit ein Interesse, gerade in so sensiblen Bereichen. Und so wie es jetzt scheint, eben in diesen sensiblen Bereichen auch nachfragen zu dürfen, das finde ich in Ordnung.
Jetzt wird über eine neue Arbeitsschutzverordnung gesprochen im Kabinett. Arbeitsminister Hubertus Heil hat sie eingebracht. Während der Arbeitszeiten sollten Impfungen möglich gemacht werden. Sie haben jetzt davon gesprochen, dass besonders die ältere Generation weiterhin gefährdet ist. Wäre doch dann gar nicht unbedingt der logischste Schritt.
Aber gut, es gibt natürlich auch ein paar 50-Jährige, die da sich jetzt auch vielleicht noch impfen lassen könnten und dann diese Möglichkeit wahrnehmen würden. Allerdings, glaube ich, überschätzt man auch ein bisschen den Faktor, dass man sagt, ja, wir müssen es denen noch einfacher machen. Es war leider zu kompliziert. Also ich möchte das Land sehen, was einen solchen Aufwand betrieben hat und es den Leuten so einfach gemacht hat, nichts zu bezahlen, in der letzten Zeit sofort einen Termin zu bekommen, Impfzentren noch und nöcher. Also man konnte sich impfen lassen, wenn man wollte. Ich habe es jedenfalls überall so erlebt. Trotzdem finde ich es gut, solche niederschwelligen Angebote zu machen. Man wird aber, glaube ich, mehr ans Eingemachte gehen müssen. Nämlich die, die sich nicht impfen lassen, die haben häufig Probleme mit dem Impfstoff, weil sie glauben, das wäre nicht gut für sie. Und da muss man ansetzen.
Ja, es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe dafür, für die Menschen, die abwarten. Die Infektionswahrscheinlichkeit nimmt ab und damit der individuelle Nutzen der Impfung könnte auch so ein Argument sein.
Ja, was aber völlig falsch wäre. Ganz im Gegenteil, wir werden das in den nächsten Wochen sehen. Die Infektionsgefahr, die nimmt eher zu, und zwar für die Ungeimpften natürlich. Das ist einfach deswegen so, weil wir ja die Maßnahmen runtergefahren haben, aus meiner Sicht völlig zu Recht. Auf der anderen Seite dadurch aber natürlich mehr Kontaktmöglichkeiten bestehen. Und wer nicht geimpft ist, das muss man nochmal deutlich sagen, der hat jetzt in den kommenden Wochen ein genauso großes Risiko, einen schweren Verlauf zu bekommen, wie das vor einem halben Jahr, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren war. Denn das Virus hat sich nicht verändert, nicht irgendwie abgeschwächt, wie die Leute glauben könnten. Es wäre jetzt irgendwie vorbei nach dem Motto, wir haben die Decke über den Kopf gezogen. Das ist nicht der Fall. Das Virus ist nach wie vor da. Der einzige Schutz, den wir haben, ist unsere Teilimmunität, die wir entweder durch die Infektion oder durch die Impfung bekommen.
Jetzt hieß es ja anfangs, dass eine Herdenimmunität erreicht werden könnte, um das Virus in Schach zu halten. Inzwischen heißt es, also Herdenimmunität, das kriegen wir nicht hin. Das müssen Sie erklären.
Herdenimmunität, der Name sagt schon, das kommt aus der Tiermedizin, Tierseuchenbekämpfung. Da kommt ja sehr vieles daher. Übrigens haben wir auch deswegen so viele Tiermediziner in diesen Bereichen. Das RKI wird von einem Tiermediziner geleitet, der Professor Klaus Stör, den ich sehr schätze, von ehemals WHO, ist Tiermediziner von der Ausbildung her. Also das hängt schon stark miteinander zusammen. Herdenimmunität, darunter versteht man, dass in einer Herde, Bevölkerung, so viele geimpft sind, dass das Virus gar niemanden mehr findet, den es anstecken kann. Die paar, die da noch sind, die sind quasi geschützt durch die anderen, die ja alle geimpft sind oder Immunität haben, aber eine sterile Immunität, das heißt, die ist auch Virus nicht weitergeben können. Das wäre möglich gewesen unter der Voraussetzung, dass das Virus nie mutiert wäre oder die Impfung gegen alle Varianten 100%ig wirksam ist. Das ist aber nicht der Fall. Seitdem wir Delta haben, ist ganz klar, Herdenimmunität kann man streichen. Das wird es nicht geben. Das heißt, das Coronavirus bleibt da in immer wieder neuen Varianten. Wir werden uns immer wieder neu infizieren, auch die doppelt Geimpften. Ich werde mich infizieren, ich bin ganz sicher, irgendwann diesen Winter, nächsten Winter. Das wird aber nach aller Vorstellung nicht so schlimm sein, weil wir nicht mehr die schweren Symptome bekommen.
Inwiefern unterscheidet sich denn das Risiko, wenn wir jetzt gerade über Risiken sprechen, an Covid zu erkranken, bei ein- und zweimalig Geimpften? Denn die gibt es natürlich auch.
Also ein bisschen verkürzt gesagt kann man sagen, außer bei Johnson & Johnson, einmal ist keinmal. Mit mRNA-Impfstoff einmal geimpft zu sein, hat man selbst bei der Urvariante ungefähr so einen 50% Reduktionsschutz sozusagen. Also wenn man beide Gruppen vergleicht, treten in der einmal geimpften Gruppe etwa 50% weniger, bei 50% weniger Symptome auf. Das ist nicht sonderlich viel. Wenn man den besseren Schutz haben will oder einen richtigen Schutz haben will, vor allen Dingen gegen die Varianten, da wird es dann erst richtig spannend, brauche ich die zweite Impfung. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis auch, wie gesagt, also meinetwegen, einmal lasse ich mich gerade impfen. Einmal ist keinmal. Bitte zweimal ist wichtig.
Wenn Sie jetzt sagen, ja, ich werde mich garantiert auch infizieren. Ich gehe mal davon aus, Sie sind doppelt geimpft. Mhm. Betrifft dann dieser Impfdurchbruch alle Altersgruppen gleichermaßen? Haben Sie besonders Angst? Wie kommt es?
Es muss nicht unbedingt ein Impfdurchbruch sein, der nämlich wieder definiert ist als auch wirklich Symptome bekommen. Dann ist auch die Frage, wie viel Symptome, wie starke Symptome. Also ich rechne durchaus damit, dass ich auch mal Symptome bekomme und deswegen kann man das auch als Impfdurchbruch bezeichnen. Vor allen Dingen, wenn noch andere Varianten dazukommen. Es werden andere Varianten kommen. Dafür brauchen wir aber keine Angst haben. Einfach deshalb, weil sich gezeigt hat, dass der Impfstoff jetzt auch gegen die bisher vorhandenen Varianten gut wirksam ist, was die schweren Symptome angeht. Und künftige Varianten, sollte es mal eine geben, die dann wirklich so weit weg ist, dass der Immunschutz noch weniger geworden ist. Es ist nie ein Alles-oder-Nichts-Gesetz, es ist immer relativ. Wenn aber so eine Variante auftaucht, dann wird man gerade bei dem mRNA-Impfstoff einen adaptierten herstellen können und dann auch dagegen wirksam sein.
Wie gehen Sie im Alltag damit um? Jetzt wäre ja der Gedanke zu sagen, wenn ich doppelt geimpft bin, dann muss ich mich nicht mehr so oft testen lassen. Wenn Sie sagen, naja, ich werde mich garantiert irgendwann infizieren, würde ja bedeuten, dann müsste ich mich ja auch sicherheitshalber auch öfter testen lassen.
Das ist richtig, aber bei den Fragen des Testens muss man genau fragen, was für ein Test. Wenn wir einen Schnelltest nehmen, und zwar durchaus professionell durchgeführt. Das wird ja häufig gemacht. Bei vielen Sendern zum Beispiel werde ich getestet. Völlig wurscht, ob ich jetzt geimpft bin oder nicht. Aber es ist ein Schnelltest. Und das, ehrlich gesagt, ist medizinisch, wissenschaftlich nicht sonderlich sinnvoll. Weil diese Schnelltests im praktischen Gebrauch tatsächlich zu schlecht sind. Wenn ich asymptomatisch bin, das heißt keine Symptome habe, ob ich geimpft bin oder nicht, ist egal, dann erkennt dieser Test nur knapp die Hälfte der Positiven. Das heißt, ich kann fast eine Münze werfen. Das ist nicht gut genug. Würde ich einen PCR-Test machen, dann sehe das ganz anders aus. Oder hätte ich Symptome, dann geht das schon mal hoch bei dem Schnelltest auch auf 70-72%. Das heißt, also geimpft sein und testen ist okay, aber dann müsste man schon tatsächlich PCR testen.
Wäre das die Lösung, PCR-Tests jetzt für alle?
Das ist natürlich zu aufwendig, ja. Das wird nicht durchführbar sein. Einmal ist es wahnsinnig teuer, auch wenn man das wirklich so flächendeckend machen würde. Außer in der Schule, da kann man wie den Lolli-Tests eben auch solche gepoolten Tests machen. Das geht, das ist eine sehr gute Idee. Aber selbst beim Sender zum Beispiel, wenn Sie dann da hingehen, das heißt, Sie müssten mindestens 90 Minuten, wenn Sie ein ganz tolles Labor hätten, einplanen. Das ist beim Schnelltest mit 15
unrealistisch.
Minuten. Das ist einfach unrealistisch.
In der Schweiz sind die Schulen schon wieder geöffnet nach den Sommerferien und es gab eine neue Studie der Uni Zürich und dort soll jeder Schüler seit dem vergangenen Schuljahr eine Covid-19-Infektion überstanden haben. Die meisten Kinder hatten keine Symptome und der Anteil der Minderjährigen mit einer Infektion hat sich wohl demnach innerhalb von 10 Monaten fast verzehnfacht. Können Sie etwas dazu über Deutschland sagen? Geht man davon auch aus?
Die Zahlen haben wir leider nicht. Wir haben überhaupt sehr viele Zahlen in Deutschland nicht. Eines der Länder, die das wirklich sehr gut machen, ist England. Da gibt es sehr viel mehr von diesen Zahlen. Die sind in der Epidemiologie eher vor uns, was das Erheben auch von diesen Zahlen angeht. Wir würden es gerne wissen, aber es ist anzunehmen, dass es nicht sehr viel anders ist. Ein bisschen anders wird es sein, weil die Schulen auch so lange zu waren und die Kinder getrennt worden sind. Aber es zeigt etwas. Es zeigt eben, dass Kinder, was wir eigentlich schon seit langer Zeit jetzt wissen, im Allgemeinen keine schweren Symptome entwickeln. Sie infizieren sich, sie machen die Krankheit durch, meistens ohne Symptome und haben dann auch einen gewissen Immunschutz.
Es heißt ja auch allgemeinhin, Kinder haben nur eine geringe Rolle im Infektionsgeschehen. Mhm. Gibt es da neue Erkenntnisse?
Also die Kinder, tatsächlich war ja immer die Frage, sind sie Treiber der Infektion oder der Pandemie oder nicht? Man weiß, das wusste man ziemlich am Anfang schon, dass Kinder sich natürlich auch infizieren können und vor allen Dingen auch dann eine relativ hohe Viruslast im Rachen haben. Und damit muss man ausgehen, dass sie andere anstecken können. Es gibt eine schöne Untersuchung, die auch zeigt, wenn sich sehr kleine Kinder anstecken, dann stecken sie auch sehr gerne ihre Eltern an. Aber das ist auch logisch. Das liegt nicht an der hohen Viruslast, sondern einfach am engen Kontakt. Einen 6 Monate alten Säugling habe ich halt deutlich mehr im Arm, bin ich viel körperlich dichter als vielleicht bei einem 16-Jährigen.
Ergebnis von der Uni aus Zürich war, dass sich der Anteil von Schülern mit Antikörpern also erhöht hat, ist das im Grunde ein gutes Zeichen, um die Pandemie dann in den Griff zu bekommen?
Das ist ein gutes Zeichen und das ist auch die Reise, wo wir alle hingehen werden. Ich skizziere vielleicht mal ganz kurz, wie das so weitergehen wird. Da bin ich sehr sicher und wir können uns gerne dann in 2 Jahren noch mal treffen, ob es denn so wirklich gekommen ist. Wir werden nie eine komplette Immunität haben. Das ist bei Atemwegsinfekten selten der Fall. Es ist ein neues Virus, was wir so in dieser Art noch nicht kannten. Wir werden durch Impfung und durch natürliche Infektion, und zwar tatsächlich auch in jeder Person durch beides im Laufe der nächsten Jahre, immer wieder eine Teilimmunität entwickeln. Das Virus lässt sich das nicht gern gefallen und baut wieder eine neue Mutation bzw. eine neue Variante. Variante. Dann kommt unser Immunsystem wieder, erinnert sich, weil wir gerade vor 2-3 Jahren vielleicht infiziert waren, daran und sagt, dich kenne ich schon, baut eben diese Antikörper, die es hat, und baut gegen das Neue, die neue Variante, auch wieder Antikörper. Die gehen im Laufe der Zeit wieder ein bisschen verloren, danach kommen wieder neue nach. Das heißt, wir haben immer so eine Art Wettrüsten miteinander, aber erkranken nicht mehr wirklich schwer. Das wird die Reise sein, und die Kinder haben den großen Vorteil, dass sie eine angeborene Immunabwehr haben, also wo sie nicht spezifisch auf Antikörper angewiesen sind und deswegen das Virus schon im Rachen sehr gut abtöten.
Jetzt gibt es auch noch neue Erkenntnisse zum Thema Long-Covid, auch gerade bei Kindern. Da gab es wohl 4% der Schülerinnen und Schüler, die daran erkrankt sind, wobei das natürlich so schwer auszumachen ist. Ne? Also Müdigkeit, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schlafstörungen, das kann natürlich auch so im Alltag mal vorkommen.
In Dresden ist eine schöne Studie gemacht worden, hat man auch 1500 Kinder genommen und hat mal geschaut, die eine Hälfte hatte Corona, die andere nicht, hatte einen Fragebogen rumgeschickt und hatte gefragt, ob die Symptome aufgetreten sind in der letzten Woche. Und es kam heraus, dass 35% aller Befragten jedes einzelne dieser Symptome hatten. Der Clou an der Sache war, es war völlig wurscht, ob sie Corona jemals hatten oder nicht. Ja. Die Studienautoren erklären das jetzt so, dass sie sagen, offensichtlich haben die Lockdown-Maßnahmen an sich, das ist zur Zeit des Lockdowns gewesen, auch solche Auswirkungen durchaus gehabt. Ich interpretiere es so, ja, das kann sein. Es kann aber auch sein, bei solch doch mehr oder weniger subjektiven Befunden, dass man diese Ergebnisse, wenn man so fragt, eben auch leicht bekommt. Müdigkeit, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, Konzentrationsschwächen, all das kann auch mal so auftauchen. Deswegen wäre ich da vorsichtig. Letzter Satz dazu. Eine Erkrankung oder ein Syndrom wie Long-Covid, das derartig auf subjektive Befindlichkeiten angewiesen ist und Symptome angewiesen ist, lässt sich seriös nicht in einer Zeit untersuchen, wo diese Erkrankung derart in den Medien ist. Das werden wir erst später erfahren.
So viele Fragen kommen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Wollen wir angehen aus Waldedürnen-Altheim, schreibt uns Michael Schramm. 60 Jahre alt, zweimal geimpft, hatte 2008 eine schwere Lungenentzündung und möchte von Ihnen jetzt wissen, für wie sinnvoll halten Sie in einem solchen Fall eine Boosterimpfung, also die nächste Impfung, die wäre dann im Frühjahr möglich.
Ganz genau wissen wir es noch nicht in seinem Fall, was wahrscheinlich in den nächsten Tagen sogar von der STIKO schon kommen wird. Ich weiß es jetzt nicht, sie hat sich selbst auch nicht in Zwang gebracht. Es kann auch noch 2 Wochen dauern. Wird sein, dass man zumindest die zuerst geimpft worden sind, Januar, Februar, März, das war ja die Prio-Gruppe 1, wir haben das schon wieder vergessen, also die besonders vulnerablen Älteren, Altersheim, Pflegeheim und so weiter, dass man die nochmal mit einer Boosterimpfung versorgen wird. Das glaube ich schon, weil das bringt was. Das sind auch alte Immunsysteme, weil sie im alten Menschen sind. Und deswegen nicht so gut effektiv. Bei einer solchen Situation, ich glaube 60, sagt er, ist er?
60, genau.
Das ist so ein Grenzbereich. Jetzt hat er eine Erkrankung, die schon die Lunge betraf. Wahrscheinlich wird es auch irgendwann mal in diese Richtung hingehen. Die Frage ist immer, wann hat er die letzte zweite Impfung bekommen? Man sagt auch jetzt bei den anderen, 6 Monate sollten vergangen sein. Also das wäre schon mal eine Grundvoraussetzung. Und dann könnte es sinnvoll sein, aber es gibt noch keine klare Empfehlung dazu.
Dann eine Frage aus Altensteig von Ralf Elsässer. Ist chronisch krank und hatte nach der Impfung Gliederschmerzen, Durchfallattacken, Schwindel, Übelkeit. Und nur durch die Einnahme von Medikamenten wurde es dann nach vielen Wochen endlich besser. Und er ist verzweifelt und fragt, will man uns denn jetzt den Rest unseres Lebens ausgrenzen?
Weil er nur einmal jetzt auch geimpft ist. Ja, das kann ich natürlich total verstehen. Und ich glaube, mir selbst würde es genauso gehen. Als Arzt von außen würde ich jetzt erst fragen, wie sicher können wir sein, dass es tatsächlich eine Nebenwirkung der Impfung war? Für ihn ist das natürlich erstmal klar. Ich glaube, für mich wäre das auch klar, wenn ich jetzt das selbst so erlebt hätte. Man muss es aber genauer untersuchen, ob es wirklich so ist. Wir brauchen vor allen Dingen eine Möglichkeit, dass diejenigen, die zwar nicht geimpft sind, aber genesen sind, das aber nicht mehr nachweisen können aufgrund eines PCR-Testes, aufgrund eines Antikörpertestes nachweisen können. Das haben wir nämlich auch nicht. Die werden auch völlig hinten runter oder man lässt sie hinten runterfallen. Das wäre auch ganz wichtig. Also ich kann seine Bedenken verstehen. Ich würde aber nochmal genau gucken, ob es wirklich eine Impfnebenwirkung war.
Lässt sich sagen, wie groß der Anteil derer ist, denen es ähnlich gegangen ist? Gibt es darüber Zahlen?
Das Paul-Ehrlich-Institut ist dafür zuständig und verfolgt all diese Verdachtsmeldungen, die es gibt. Viele bleiben natürlich beim Verdacht. Sie können sich vorstellen, wenn Sie so viele Menschen gleichzeitig impfen oder irgendwas machen, dann werden Sie auch in den nächsten Wochen irgendwelche Reaktionen sehen, die aber möglicherweise überhaupt nichts mit der Impfung zu tun haben. Das auseinander zu klamüsern, ist nicht ganz leicht. Die klassischen Nebenwirkungen kommen vor, so wie sie auch in den Studien gezeigt worden sind, darüber hinaus eigentlich nicht. Aber das Paul-Ehrlich-Institut untersucht diese Fälle und man darf nicht glauben, dass sie das unter den Teppich kehren. Die schauen sich das wirklich an. Das dauert aber natürlich, weil es sind viele Fälle.
Es gibt diesen Spruch, only bad news are good news. Das gilt vermutlich genauso auch in der Medizin. Ist Ihnen bei Meldungen immer gleich klar, welche Interessenvertretung dahinter steht?
Nein, nicht immer. Das wäre ja toll, dann bräuchte ich gar nicht mehr recherchieren. Also eine Hauptarbeit bei mir ist natürlich nach wie vor das Recherchieren. Nicht so sehr immer in den einzelnen Themen. Da habe ich inzwischen Gott sei Dank einen riesen Fundus, wo ich ganz schnell mal nachgucken kann. Aber es ist eigentlich eher so, gerade wie Sie sagen, auch bei den Interessengruppen, man glaubt natürlich immer zunächst mal nur die Pharmaindustrie, um mal einen großen Batzen rauszugreifen, hat Interessen. Natürlich haben die Interessen, aber es sind nicht die einzigen. Es sind die NGOs, die auch ihre Interessen haben. Es sind politische Vereinigungen, die ihre Interessen haben. Es sind Verbände, Interessenverbände, Lobbygruppen auch von einzelnen Ärztevertretern, die natürlich Interessen haben. Und wir hatten gerade im Vorgespräch das ja schon gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Interessenverbände, das ist völlig in Ordnung. Man muss nur wissen, mit wem man redet und Ross und Reiter nennen.
Das kann ja plötzlich mal vielleicht aus dem Blick geraten. Ist Ihnen mal ein grober Fehler passiert?
Bestimmt, ohne dass ich es jetzt direkt benennen könnte, aber ich bin bestimmt schon mal auch irgendeiner Sache auf den Leim gegangen. Das wäre zu vermessen anzunehmen, dass es nicht so ist. Ja, allerdings glaube ich, dass ich schon ein ganz gutes Frühwarnsystem habe, denn wenn Sie sich vorstellen, wie das so normalerweise bei mir läuft, ein Sender ruft eben an und möchte einen Hintergrund zu diesem oder jenem haben und meistens ist es dann so, weil es eine alarmistische Meldung ist, denn die, Sie sagen es, bad news are good news, die kommen nach vorne. Meistens ist die Reaktion so, dass ich sagen muss, Moment, halt, das ist aber gar nicht so, weil da ist auch noch das oder jenes und dieses und dann ist von der alarmistischen Meldung häufig nicht mehr viel übrig.
Das passiert allerdings nicht überall so, dass erstmal eingeordnet wird. Manchmal hat man ja tatsächlich den Eindruck, da herrscht Panikmache. Mhm. Wie können wir alle als Bürger damit umgehen, mit gerade solchen alarmistischen Meldungen?
Also ich denke, es ist immer eine gute Idee, sich diese Meldung, wenn man sie denn dann hört, erstmal anhören, aber sich auch überlegen, warum kommt jetzt gerade diese Meldung? Wenn man eine Zeitung gelesen hat, früher war es eine Zeitung, dann gibt es ja dieses alte Bonmot, dass man sagt, dann weiß man nicht, was in der Welt passiert, sondern man weiß, was in der Zeitung gestanden hat. Das sind zwei verschiedene paar Dinge. Wenn Sie allein mal ins Ausland gehen, da gibt es ganz andere Nachrichten. Also ist das immer schon eine Auswahl. Sollte man also erstmal überlegen, okay, ist das tatsächlich so? Kann ich irgendwo recherchieren? Ich versuche das den Leuten ein bisschen abzunehmen, indem ich es eben einordne. Das sehe ich eben als Aufgabe eines Medizinkorrespondenten, deswegen nenne ich mich so. Es ist für den Laien manchmal etwas schwer natürlich herauszufinden. Wenn einer kommt und sagt, Corona ist ganz schlimm und wird alle umbringen und Long-Covid bei Kindern ist das größte Problem, was wir haben, dann ist das eine alarmistische Meldung, die zunächst mal für den Laien schwer einzuschätzen ist.
Jetzt wird unsere Welt immer komplexer, die Nachrichteninhalte manchmal leider immer kürzer. Das macht es so schwierig, da rauszufiltern. Dieses Bewusstsein, wie wir damit umgehen können. Manchmal hat man ja auch den Eindruck, es wird nur noch schwarz-weiß diskutiert. Haben Sie da einen Ratschlag?
Dass es fast nie schwarz-weiß nur gibt. Es sind die Bereiche zwischendrin. Es gibt Argumente, wenn wir jetzt mal gerade bei Corona bleiben, Querdenker heißt es ja dann sehr schnell. Da wird
was früher
alles,
mal was Gutes war.
Ja, so ist es, genau. Da wird alles subsumiert, was einem gerade nicht passt oder scheinbar gegen die allgemeine wissenschaftlichen Stand geht. Häufig ist das aber gar nicht so. Man muss schon differenziert sehen. Es gibt sicher Leute, die leugnen tatsächlich wissenschaftliche Fakten. Das gibt es natürlich, klar. Aber bloß weil jemand zum Beispiel mit bestimmten Maßnahmen nicht einverstanden ist oder Dinge hinterfragt, ist er vielleicht ein Querdenker, aber nichts Negatives. Ja, weil wir müssen uns damit unterhalten, müssen uns mit einem Argument auseinandersetzen.
Das Hinterfragen ist ja erstmal etwas sehr Positives grundsätzlich, um auch der Aufklärung zu dienen.
Absolut. Und wir dürfen doch nicht glauben, dass die Politiker jetzt alle ganz plötzlich super schlau sind in der Pandemiebekämpfung, die wir alle noch gar nie in echt durchgemacht haben. Also die stochern da genauso im Nebel und haben halt ihre verschiedenen Berater. Das Schlimme und das Schlechte an der Pandemie war, dass die Politik aus meiner Sicht zu einseitig gleichzeitig in den Beratern war. Sie hat zu sehr auf theoretische Wissenschaftler gehört. Theoretische Physik war ganz stark vertreten. Das ist zwar schön für die theoretische Physik, aber nur ein ganz kleiner Teilbereich, der uns bei der Pandemie was sagen kann.
Hat sich das geändert inzwischen?
Es ist ein bisschen weniger geworden, aber dass es breiter aufgestellt ist, sehe ich eigentlich nicht. Ich hoffe da auf eine vielleicht demnächstige Bundesregierung, die dann wie auch immer zusammengesetzt sein wird. Das wäre eine Chance, dieses Gremium, also einen Pandemierat mal zusammenzusetzen, der wirklich aus ganz unterschiedlichen Professionen besteht und bitte auch nicht immer nur quasi wissenschaftliche Begründungen für die eigene Politik liefert, sondern die einen Diskurs erlaubt. Und dann muss es auch mal unterschiedliche Meinungen geben dürfen. Das ist nicht verboten.
Hier eine Anmerkung einer Hörerin. Und die möchte persönlich nicht genannt werden, weil sie sagt, es ist inzwischen so, dass man nur noch angefeindet ist. Sie schreibt, sie ist geimpft und fragt, warum lässt man denn nicht jeden selbst darüber entscheiden? Jeder Erwachsene muss doch damit leben, wenn er erkrankt. Es hat jetzt jeder die Möglichkeit, sich zu schützen, ob er das mit Impfung macht, mit Maske oder durch Isolation, egal was sonst noch kommt. Ansonsten sollten alle Maßnahmen beendet werden. Das ist Ihre Meinung. Wie ordnen Sie das ein?
Also das kann ich zunächst mal auf jeden Fall verstehen. Wir wollen ja da bitte wieder hin, nicht zu einem neuen Normal, sondern zu einem ganz normalen Normal, in dem wir uns wieder frei bewegen können. Die Maske wird uns noch ziemlich lange erhalten bleiben, zumindest in Wintermonaten. Das glaube ich schon. Aber da würde ich auch auf jeden Fall sagen, bitte auf freiwilliger Basis. Ich fände es nicht schön, wenn wir uns auf Dauer daran gewöhnen würden, zwanghaft sozusagen mit dem Ding rumlaufen zu müssen, einfach weil es in der Kommunikation stört. Das ist mein Argument dafür und wir ein gewissen Grad auch an Infektionen, ich meine nicht mit Corona, sondern normalen Infektionskrankheiten brauchen, um unser Immunsystem sozusagen wach zu halten. Sonst kriegen wir nämlich das, was man bekommt, wenn das Immunsystem lange gelangweilt ist. Es ist mit den Maßnahmen alle zurückzuführen. Selbstverantwortung finde ich sehr richtig, auf jeden Fall. Es wird ja jeder behandelt. Nur es muss halt jeder wissen, wer jetzt nicht geimpft ist, aber geimpft werden könnte, geht im kommenden Herbst und Winter ein großes Risiko ein.
Die Gefahr wäre dann natürlich wieder, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Hat man das inzwischen fest im Griff?
Das kann man auch nicht sagen. Also es gibt ja manche, die auch sagen, wir werden nicht mehr so eine Situation erleben wie im vergangenen Herbst und Winter. Da bin ich nicht ganz so sicher. Ich bin eher sogar geneigt anzunehmen, dass wir von den Intensivstationen demnächst wieder hören, ganz schlimm, ganz fürchterlich, wobei man da auch vorsichtig sein muss. Wir haben ja den Eindruck, erst mit Corona sind Intensivstationen belastet. Das ist nicht der Fall. Das haben wir fast jeden Winter. 2017, 2018 war eine heftige Grippewelle. Da waren die Intensivstationen bis zum Bersten voll. Nur hat das keinen interessiert. Das war eine kleine Meldung in den Nachrichten im Mai, dass es diesmal aber ziemlich schwer war. Da hat man gesagt, ach, so ist das. Und dann war in der nächsten Stunde das aus den Nachrichten schon wieder raus. Also das ist nicht so ungewöhnlich. Ich kann nur hoffen, dass wir eben diesmal nicht nochmal eine Situation, also wirklich so extreme Situation hatten wie im letzten Jahr.
Wenn Sie kritisch drauf schauen, auch in Sachen Krankenhäuser, die haben natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse. Mhm. Wie haben Sie das analysiert?
Wir haben ja immer auf die Zahlen uns verlassen oder müssen uns auf die Zahlen verlassen, die wir von der DIVI bekommen. Und ich sage immer DIVI, also die Intensivmedizinervereinigung, da sind viele I's drin und keines dieser I's steht in der Abkürzung für Interessenvereinigung. Es ist aber eine Interessenvereinigung. Und wir haben ja gelernt, nicht zuletzt durch den Bundesrechnungshof, mit den Intensivbetten, der Zählung, auch den Förderungen, die es da gab, 50.000 für jedes neu geschaffene Bett, die dann letztendlich doch gar nicht so geschaffen worden sind, sondern nur in der Hinterhand wurde dann gesagt, wenn man sie wirklich gebraucht hätte. Also wir haben gesehen, da hat nicht alles so genau gestimmt. Und meine große Frage ist, wenn wir jetzt die Hospitalisierungsrate mit drin haben in der Pandemiesteuerung, Planung, dann ist das ganz toll. Aber wo kriegen wir die verlässlichen Zahlen her? Ich habe da noch keine Antwort. Und ich fürchte, wenn es wieder so ist wie im letzten Jahr, dann werden wir uns auf diese Zahlen nicht so wirklich verlassen können.
Verlässlichkeit kann es nur durch Kontrollen geben. Hat es Kontrollen ausreichend gegeben?
Nein. Die Idee damals von der Bundesregierung war, den Krankenhaussektor auf gar keinen Fall zusammenfallen zu lassen, vor allen Dingen, weil die auch finanziert werden mussten. Also ihre ganz normalen Behandlungen wurden ja deutlich weniger. Dann hat man das in Aussicht gestellt. Das hat wunderbar funktioniert. 2020 war das goldene Wirtschaftsjahr für die Krankenhäuser, die noch nie so gut dagestanden haben wie in 2020, weil sie auf der einen Seite nicht so viele Einbußen hatten im echten Geschäft, auf der anderen Seite die Förderungen recht üppig geflossen sind. Also da kommt auch noch was auf uns zu. Die Kontrollen waren nicht ausreichend. kann man vielleicht damals verstehen, weil das alles ganz schnell gehen musste. Aber so geht es auf Dauer nicht. Man muss Kontrollen einbauen. Die, sagen wir mal, Ausnutzer des Systems, die finden Sie überall in allen Ebenen. Da machen auch Krankenhäuser und die Betreiber keinen Unterschied.
Das Thema wird uns also weiterhin begleiten. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute, Dr. Christoph Specht.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.